Psalm 9. Ich will dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen, will erzählen von deinen Wundern. In dir will ich mich freuen und jauchzen, will deinen Namen besingen, du Höchster.
Jesaja 35. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen, ja jauchzend und jubelnd. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes.
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren nach Zion mit Jubel, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, und Kummer und Seufzen werden entfliehen.
Johannes 15. Wie mein Vater mich liebt, so liebe auch ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen wird.
Wer uns jetzt beim Singen zugehört hat, der hat gemerkt, in uns wohnt schon Freude. Wir freuen uns über Gott. Und trotzdem möchte ich die Frage stellen, wo finden wir Freude? Denn wir alle wissen ja, dass unsere Freude jetzt nicht so bleiben wird, sondern dass auch ein Tal kommt, Traurigkeit, Sorgen. Ich möchte mit einem Zitat des französischen Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal beginnen, der Folgendes gesagt hat. Alle Menschen, ohne Ausnahme, streben danach, glücklich zu sein. Seine Aussage ist absolut. Alle Menschen suchen Freude. Auch wir, alle in diesem Saal. Wir wollen lachen, wir wollen unbeschwert sein, fröhlich, glücklich. So wie unser Körper nach Essen verlangt, immer und immer wieder, so sehnt sich deine Seele, meine Seele nach Freude. Da passt es doch sehr gut, oder? Dass Gott uns auch zur Freude auffordert. Im Philipperbrief lesen wir, freut euch. Im ersten Thessalonicher Brief, freut euch alle Zeit. Wir suchen Freude. Gott befiehlt uns Freude. Bleibt nur mal die Frage, wo finden wir Freude? Und ich hätte ein paar einfache und bewährte Lösungen anzubieten. Lösung Nummer 1. Schokolade. Schokolade, die im Winter in Österreich ihren Höchstkonsumstand erreicht. Und ich meine es ernst, deswegen habe ich euch ein kleines Stück Glück auf die Sessel legen lassen. Wenn das im Kakao enthaltene Tryptophan abgebaut wird, dann wird in unserem Körper ein Glückshormon gebildet, Serotonin. Ich würde etwas spüren, ihr nicht. Andere schwören auf Sport als Glücklichmacher. Eine Runde laufen, eine Skitour, einmal klettern gehen. Denn körperliche Aktivität führt zu einem richtigen Glückscocktail in uns, wenn Dopamin, Serotonin und Endorphine ausgeschüttet werden. Dann gibt es andere unter uns, die sagen, Sport ist Mord. Das ist mir viel zu beschwerlich. Ich gehe lieber einkaufen. Einkaufen kann glücklich machen. Im Kaufhaus Tirol oder viel einfacher daheim. Impuls-Shopping nennt man das. Und es macht zumindest für kurze Zeit Freude. Oder wir suchen unser Glück in Beziehungen. Freunde machen Freude. Aber all diesen Strategien zum Erleben von Freude ist eines gemeinsam. Sie versuchen, positive Umstände in unserem Leben zu schaffen. Denn positive Umstände führen zu einem positiven Gefühl. Aber genau darin liegt das Problem. Denn in unserem Leben gibt es ja auch negative Umstände, gegen die niemand immun ist, gegen die wir uns auch nicht schützen können. Das kann so klein sein wie ein schlechter Tag in der Arbeit. Oder du fällst bei einer Prüfung durch. Oder du hast körperliche Schmerzen. Schlimm, wenn es chronische Schmerzen sind. Dann rasselt die Freude gleich mal in den Keller, oder? Oder Beziehungsschmerz, Geldsorgen, Ängste. Das sind alles veritable Freudenkiller. Können wir auch inmitten von schweren Lebensumständen Freude empfinden? Dem Apostel Paulus schien das möglich gewesen zu sein, denn er beschreibt seine Mitarbeiter und sich als traurige, aber alle Zeit uns freuend. Und er sagt von sich: Ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Und ich frage mich, was war sein Geheimnis? Wie kann man Freude erleben, wenn die Welt aus den Fugen gerät, wenn es Krieg in Europa gibt, wenn Krankheit zu einem ständigen Begleiter wird, wenn ein Traum zerplatzt, wenn du um deinen geliebten Menschen zitterst? Wo finden wir Freude, wenn auch die größte Tafel Schokolade nicht mehr hilft? Und wenn Sport und Shopping zu lächerlichen, ohnmächtigen Mitteln bei unserer Suche nach Freude werden? Paulus fand Freude, selbst in den dunkelsten Stunden seines Lebens, in einer Beziehung, in einer Person. Er schrieb den Christen in Mazedonien, wohlgemerkt aus dem Gefängnis: Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Und wenig später: Freut euch im Herrn alle Zeit, immer, in negativen Umständen auch. Paulus fand Freude in Jesus. Und auch Petrus kannte diese Freude von Christen an Jesus, und er beschrieb sie so: Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht seht. Ja, ihr jubelt über ihn mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Ist es nicht erstaunlich, mit welcher Dimension Paulus die Freude von Christen an Jesus beschreibt? Ihr jubelt über ihn. Wie die argentinischen Fans am 18. Dezember, kurz vor 19 Uhr, ein ganzes jubelndes Stadion und Millionen dazu, grenzenloser Jubel. Freude, die sich nicht ausdrücken lässt. Maximale Freude. Wie entsteht solch eine jubelnde, unaussprechliche Freude an Jesus auch in schweren Umständen? Sie entsteht, wenn wir auf ihn schauen und wenn der Heilige Geist uns seine Schönheit und Einzigartigkeit erkennen lässt. Und wir brauchen diese Freude an Jesus im Alltag. Wir brauchen sie immer wieder, neu, frisch. Denn wenn wir sie nicht erleben, wenn uns die Freude an ihm fehlt, ja, dann werden wir unseren unstillbaren Hunger nach Freude mit anderem füllen. Also, wie entsteht große Freude an Jesus? Sie entsteht, wenn wir auf ihn schauen und der Heilige Geist uns seine Schönheit und Einzigartigkeit erkennen lässt. Der Blick auf Jesus, den du und ich leben können, kennt drei Zeitstufen. Wir können auf Jesus in der Vergangenheit schauen, auf seine Worte, seine Werke, auf sein Leben auf Erden, wie es in den Evangelien für uns niedergeschrieben wurde. Wir können aber auch auf Jesus in der Gegenwart sehen, auf den Auferstandenen, der versprochen hat, immer mit uns zu sein. Und wir können auf Jesus in der Zukunft sehen, auf den kommenden König. Und immer wieder auf Jesus zu sehen, hilft uns bei einer Sache, mit der wir uns alle schwer tun. Wir tun uns alle ziemlich schwer damit, im Alltag mit Gott in Verbindung zu bleiben. Im Büro, in der Arbeit, in der Hektik, Im Trubel des Tages verlieren wir Gott schnell einmal aus den Augen. Geht schnell einmal ein ganzer Tag herum, ohne dass wir mit Gott leben. Ich kenne das, ich denke, du kennst das auch. Also wieso integrieren wir nicht ein wiederholtes Hinschauen auf Jesus in unseren Tagesablauf? Beginnen wir mit dem bewussten Schauen auf Jesus in der Vergangenheit, auf sein Leben auf Erden, wie das an einem typischen Tag in meinem Leben aussehen könnte. Es ist Mittwochmorgen, ich sitze im Wohnzimmer, meine vier Damen haben das Haus verlassen, es ist ruhig, idyllisch. Neben mir, es ist auch idyllisch, wenn sie da sind. Das Jahr ist verloren. Neben mir eine Tasse Chai mit Milch. Das ist alles real. Und dann öffne ich meine Bibel und lese in Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, die ihr überarbeitet und schwer beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich höre diese Worte von Jesus und ich freue mich schon. Ich freue mich, weil er hier sein Herz beschreibt. Er redet darüber, wer er ist, was ihn im Innersten ausmacht. Jesus hat ein sanftes, ein freundliches Herz. Er ist nicht schroff, nicht griesgrämig, nicht kurz angebunden, nicht schnippisch, wie wir es immer wieder sind. Sein Herz ist demütig. Das heißt, er hält sich zu den Niedrigen. Er ist zugänglich für jeden. Und die Körperhaltung, die sein Innerstes am besten ausdrückt, ist nicht der ausgestreckte Zeigefinger, sondern das sind die weit geöffneten Arme. Du bist müde, du trägst schwere Lasten, komm zu mir, bei mir findest du Ruhe. Wie soll ich mich nicht freuen, wenn ich lese, wie Jesus ist, wie Gott ist, dass er freundlich ist, gütig, erstaunlich gütig, verblüffend freundlich und unwiderstehlich einladend. Dabei ist die Ruhe, die er uns geben will, nicht für jeden. Er teilt sie nicht wahllos über die ganze Menschheit aus. Sie ist für die, die zu ihm kommen. Und ich komme an diesem Morgen. Ich glaube seinem Wort, vertraue ihm und erlebe diesen Frieden, den er schenkt. Und dann gehe ich in meinen Tag. 6 Stunden später, ich habe gerade zu Mittag gegessen, ich reiße mich los von meinen Pflichten und Aufgaben für 5 Minuten Stille. Und das ist immer umkämpft. Manchmal wegen äußeren Umständen, aber oft auch wegen meinem Inneren, weil ich im Fluss bin. Ich will weiterkommen, vorwärts gehen. Aber ich will auch Jesus sehen. Ich will erinnert werden an ihn. Und seit dem Morgen ist mein Pegelstand der Freude an ihm gesunken. Also öffne ich meine Bibel, zum Mittag die kleine, zum Markus-Evangelium, Kapitel 5. Und dort lese ich, wie Jesus ins Haus von Jairus kommt, dessen 12-jährige Tochter eben gestorben ist. Eine Ausnahmesituation. Er nimmt nur die am Boden zerstörten Eltern mit sich, 3 seiner Jünger, und geht in den Raum, in dem der leblose Körper des Mädchens liegt. Und dann lese ich, er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Sie aber waren fassungslos vor Staunen. Halleluja! Das ist besser als ein Lotto-Sechser, als ein Solo-Sechser. Denn um kein Geld in der Welt kann man Leben kaufen. Und ich sehe, wie Jesus die kalte Hand des Mädchens in seine Hand nimmt, wie er 2 Worte spricht, steh auf und wie Leben in sie zurückkehrt. Ihr vorher regloses Herz schlägt wieder. Sie steht auf, sie sieht, sie geht, sie ist. Und ich werde erinnert daran, wer Jesus ist. Und ich freue mich, weil er Gutes tun kann. Ich wäre verloren in dieser Situation. Ich könnte nur mitweinen. Aber er ist mächtig. Er ist der Gott, der unsere Körper schuf. Und deswegen ist es ihm ein leichtes Leben zu schenken. Und ich freue mich über Jesus, weil er nicht nur Gutes tun kann, sondern weil er Gutes tun will. Er fühlt mit den zerrissenen Herzen von Jairus und seiner Frau. Und er schenkt ihnen ihr Kind, ihr einziges Kind zurück. Jairus ist ja zu ihm gekommen, hat ihn gesucht. Er war verzweifelt, voller Angst um sein einziges Kind. Aber eben auch mit der Hoffnung, mit dem Glauben, dass Jesus sie heilen kann. Und Jesus belohnt seinen Glauben, indem er nicht nur eine Krankheit heilt, sondern den Tod heilt. Es ist 2:30 am Nachmittag und ich sehe in einem kurzen Augenblick die Güte und die Macht von Jesus. Und ich freue mich. Und ich bin erinnert worden. Und das hilft mir. Jesus beschenkt alle, die zu ihm kommen, im Glauben. Es ist Abend und ich lese, was Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, über Jesus sagt. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und vor meinem inneren Auge sehe ich Jesus am Kreuz hängen. Sündlos, zerschlagen, unschuldig, mit Blut, vollkommen, angespuckt, heilig, ein Bild des Elends. Hier stimmt etwas nicht. Ein Mensch, der in jedem Moment seines Lebens zur vollsten Zufriedenheit und größten Freude Gottes, seines Vaters, gelebt hat, muss so leiden. Für uns wurde er zur Sünde gemacht. Für mich wurde er beschämt und bestraft. Und das geht mir nahe. Das beschämt mich, weil mir das, wie ich heute gelebt habe, noch frisch in Erinnerung ist. Und weil mir ziemlich schnell Dinge einfallen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Aber ich bleibe nicht hier stehen, denn der Satz geht ja weiter. Damit wir durch ihn so gerecht werden, dass wir vor Gott bestehen. Die zweite Zeile beschreibt die Folgen seines Todes. Ein gewaltiger Tausch hat stattgefunden. Meine Sünden auf ihn, seine Gerechtigkeit auf mich. Ich bin befreit von meiner Schuld und nicht nur ist mein Schuldkonto leergeräumt worden, sondern seine Gerechtigkeit wurde mir angerechnet. An manchen Tagen höre ich diese frohmachende Botschaft und sie lässt mich völlig kalt. Glauben tue ich sie trotzdem. Aber oft höre ich diese Botschaft und bin dankbar und von Freude erfüllt, weil Gott mich so liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und manchmal weine ich auch, dann ist das Gefühl der Dankbarkeit und der Freude tief und stark. Und ich sage, danke, Herr Jesus. Und dann gehe ich schlafen. Dann ist ein Mittwoch vorbei, an dem ich dreimal auf Jesus geschaut habe in den Evangelien. Wieso haben wir 4 Evangelien? Hätte nicht eines gereicht? Gott hat uns in den Evangelien einen Schatz gegeben für dieses Hinschauen auf Jesus. Wiederholt. Ist es übertrieben, mehrmals am Tag eine Stelle in den Evangelien zu lesen? Ich denke nicht. Mit meiner Frau rede ich auch mehrmals täglich. Am Morgen, untertags am Telefon, daheim, bei einem Spaziergang, vor dem Schlafengehen. Und das tut unserer Beziehung gut. Wie oft schaust du in deinem Alltag auf den Jesus, der Vergangenheit, auf sein Leben hier auf Erden. Jemand könnte auch einwenden, dass es gesetzlich und starr ist, dreimal am Tag die Bibel aufzuschlagen und über Jesus zu lesen. Ein Engländer hat uns da geholfen. Du kannst es auch auswendig lernen und dann unter der Dusche den Jesus der Evangelien sehen. Na, aber im Ernst, das ist natürlich Unsinn, dass mehrmaliges Bibellesen gesetzlich wäre. Und unser Ziel ist auch gar nicht, dreimal in den Evangelien zu lesen pro Tag, sondern unser Ziel ist es ja, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu leben, in ihm zu bleiben. Das ist das Ziel. Und dieses Hinschauen auf Jesus durch die Brille der Evangelien ist eine gewaltige Hilfe bei diesem Wunsch. Das reine Zurückschauen auf Jesus in der Vergangenheit ist natürlich zu wenig. Wir wollen Jesus auch in der Gegenwart erleben und sehen. Eine Begegnung mit dem Auferstandenen heute am Sonntag, am Nachmittag, im Hier und Jetzt, das würde dir viel Freude schenken, weil er dir lebendig wird und nahe kommt. Wir kennen ja Jesu letzte Worte im Matthäusevangelium. Er sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist ein Versprechen, dem wir vertrauen dürfen. Auch wenn wir ihn nicht sehen, ist er doch bei uns. Und wir können mit seinem Wirken rechnen. Die gläubige Lehrerin, wie viele Lehrer sind heute hier? Ausgezeichnet. Das könnten noch mehr sein, studiert Pädagogik. Die gläubigen Lehrer unter uns beten spontan in ihrem Klassenzimmer für Schüler, weil sie wissen, Gott ist hier. Der gläubige Pfleger betet spontan für seine Klienten und Kollegen, weil er weiß, Jesus ist mit mir. Die gläubige Mutter betet. Der gläubige Architekt betet in der Baustelle. Gläubige Schüler und Studenten beten, wenn wir damit rechnen, dass Gott mit uns ist. Ich denke, dass es hier eine Dynamik gibt. Durch das geplante Hinschauen auf Jesus in den Evangelien ist er in unseren Gedanken. Und wenn wir erinnert werden daran, wer er ist, wenn er in unseren Gedanken ist, dann werden wir spontan zu ihm beten. Uns im Alltag ganz sicher auch vom Heiligen Geist erinnert, angestupst, zu ihm wenden. Und wenn wir den gegenwärtigen Jesus erleben, und da kann es um so kleine Dinge gehen wie ein Parkticket oder eine Parklücke oder auch um Großes, dann erleben wir gewaltige Freude, weil wir ihn sehen. Manchmal ist die Freude still und leise innen drin, manchmal bricht sie sich Bahn und wir jubeln, wir danken Gott, danke für deine Güte. Ich preise dich, dass du mich siehst und für mich sorgst. Danke für deine Korrektur. Ich lobe dich dafür, dass du mich zurückgehalten hast von diesem Weg. Danke für deine Weisheit. Jesus im ersten Jahrhundert zu sehen, in seinem Wort, Jesus zu erleben in der Gegenwart, das weckt eine tiefe Sehnsucht in uns. Die Sehnsucht, ihn nicht nur durch Glauben zu erleben, sondern ihn mit unseren eigenen Augen zu sehen. Wir sind nicht geschaffen für Brieffreundschaften auf Jahrzehnte. Wir wollen den Menschen begegnen, ihn sehen. Und die Bibel spricht immer wieder von diesem zukünftigen Sehen, dem direkten Sehen Gottes in all seiner Herrlichkeit. So auch der Prophet Jesaja am Ende seines Buches, wenn er sagt: Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Du wirst es sehen, das Licht, den Herrn, also du wirst ihn sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Ein bebendes Herz, ein strahlendes Gesicht. Da denke ich an Bräutigam und Braut am Tag der Hochzeit, wo der Blick auf den anderen alles andere aus dem Blickfeld schwinden lässt. C.S. Lewis spricht in seinem Essay Das Gewicht der Herrlichkeit davon, dass jeder Mensch das Angesicht Gottes, das Angesicht Jesu eines Tages sehen wird. Und für jene Menschen, die ihn kennen, die er kennt, die auf ihn vertrauen, die er liebt und gerettet hat, wird das ein Moment des Eintretens sein in höchstes Glück, in strahlende Freude, in bebende Herzen. Du wirst ihn sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Wir dürfen, ja ich denke, wir sollen in der Vorfreude auf diesen Augenblick leben und immer wieder hinschauen auf diesen Moment, in dem wir das Angesicht von Jesus sehen werden. Eine Frage zum Schluss. Ist es wichtig, dass Christen Freude an Gott erleben? Vor 140 Jahren schrieb Friedrich Nietzsche mit spitzer Feder: Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ja, es ist wichtig, dass wir Freude an Gott erleben. Und wir haben auch allen Grund dazu. Wenn wir auf Jesus schauen, auf sein Leben auf Erden, auf seine Gegenwart mit uns, auf sein Kommen in Herrlichkeit in der Zukunft, dann erfüllt Freude unser Herz. Eine Freude, die der Heilige Geist schenkt, eine Freude, die uns sättigt. Besser als Schokolade, besser als Sport, besser als alles, was wir uns kaufen können. Möchtest du Jesus sehen? Dann schau dich um. Wir sind sein Leib. Das ist gute Theologie. Er ist doch nicht ganz unsichtbar. Und schau in die Bibel. Jede Seite spricht von ihm. Und schau mit Glauben rund um dich. Er ist da. Und schau mit Hoffnung nach vorne, auf den Tag, an dem du ihn von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. Lasst uns einander helfen, ihn zu sehen. Lasst uns einander helfen, so zu leben, wie David es im Psalm 34 beschreibt, wenn er sagt: Den Herrn wollen wir preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in unserem Munde sein. Warum konnten sie das? Sie blickten auf ihn und strahlten. Sie blickten auf ihn und strahlten. Herr Jesus Christus, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und niemand kommt dir auch nur annähernd gleich. Du bist wunderschön, du bist einzigartig, du alleine bist Gott und Mensch. Und wir bitten dich, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, damit wir dich immer besser und immer mehr sehen können. Bitte lass uns staunen über deinem Wort. Bitte gib uns Glauben, damit wir sehen, wo du in unserem Leben, in den Menschen um uns am Wirken bist. Und bitte erfülle uns mit einer gewaltigen Vorfreude auf den Tag, an dem wir dich sehen werden. Danke, dass du ein Gott der Freude bist, der uns Freude ins Herz legt. Herr Jesus, du bist die beste Quelle der Freude. Amen.